wie ich erst schon sagte, wahrer Glaube klammert sich an Jesus. Und ich lese uns hinführend zu diesem Thema einige Verse aus dem Psalm 73, nämlich die Verse 23 bis 26. Psalm 73, Vers 23 bis 26. Der Psalmist versteht die Welt in diesem Psalm nicht mehr. Die Gottlosen können machen, was sie wollen, und ihnen geht es gut. Und die, die Gott fürchten, die müssen schauen, dass sie am Leben bleiben. Warum lohnt es sich da, Gott treu zu sein? Und nun lese ich uns die Verse, wo der Psalmbeter ein unglaubliches Zeugnis ablegt. Er sagt: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du Gott, doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ich bitte nun Timo, uns die Predigt zu bringen.
Ja, es ist schön, wieder bei euch hier in Basel zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke auch für die einleitenden Worte, die uns schon ein bisschen das Thema schmackhaft gemacht haben, die uns da ein bisschen hingeführt haben, was wahrer Glaube ausmacht. An den felsigen Küstenregionen in England, da findet man eine ganz besondere Art von Muscheln. Und zwar ist es die nordische Tellmuschel. Sie klebt dort an der harten Felswand und sie hat die Eigenart, dass sobald ihr irgendetwas von außen naht, um sie loszulösen, um sie irgendwie in Gefahr zu bringen von dem Stein, wo sie sich gerade festhängt, dass sie sich umso fester da dran klammert an diesen Felsen. Und zwar so fest kann sie sich da dran klammern, dass es ganz und gar unmöglich ist, sie dort wegzureißen. Es ist wie wenn sie sich mit dem Felsen eins gemacht hätte. Und diese besondere Muschel, finde ich, bringt uns ein ganz eindrückliches Bild davon, was es bedeutet, echten, wahren Glauben zu haben. Und unser Textabschnitt aus Johannes 4, den wir gleich lesen wollen, er möchte uns helfen zu erkennen, woran macht sich eigentlich wahrer Glaube fest? Was ist mein Fundament, auf dem mein Glaube ruht? Und woran klammer ich mich fest, wenn die Stürme des Lebens auf mich einprasseln, wenn alle Stricke reißen und wenn mein Lebenshaus mal wieder ins Wanken gerät? Und auch die Frage, worauf gründet sich mein Glaube im ganz normalen Alltag, wo ich unterwegs bin? Lasst uns zunächst den Bibeltext lesen, Johannes 4, die Verse 46 bis 54. Johannes 4, 46 bis 54. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Und als er noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war, und sie sprachen zu ihm: gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte: dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Hause. Vielleicht zunächst noch ein paar Worte zur zeitlichen Einordnung dieser Geschichte. Wo befinden wir uns gerade im Johannesevangelium? Wir lesen, dass Jesus wenige Tage vorher in Kapitel 2 und 3 erst noch in Jerusalem war zu Festlichkeiten. Es war das Passafest, wo Jesus auch war. Und auf der Rückreise kam er durch Samaria, dort begegnet uns die Frau am Jakobsbrunnen. Und von dort aus ist er weitergereist, hoch in den Norden nach Galiläa. Und es ist deshalb interessant, weil die Galiläer hier in diesem Fall ihn sehr freundlich aufgenommen haben. Das war nicht immer der Fall. Schon kurze Zeit später, das lesen wir in der Parallelstelle in Lukas 4, Vers 24, als Jesus sich in seine Heimatstadt Nazareth begibt, wird er nicht freundlich aufgenommen. Da wollen sie ihn vom Felsen runterstürzen und ihn möglichst schnell wieder loshaben. Aber hier, als er ankam aus Jerusalem, wird er zunächst sehr freundlich aufgenommen. Und es hatte sicher seine Gründe, denn wir lesen davon in Vers 45, also ein Vers vor unserem Text, dass die Galiläer auch beim Passafest in Jerusalem waren. Also so wie es sich für einen guten Juden gehört hatte, war er eben auch nach Jerusalem gepilgert zu diesem Fest. Dort hat es also schon mal Berührungspunkte gegeben von einigen aus Galiläa mit dem Herrn Jesus. Und womöglich haben sie auch darauf spekuliert, nachdem sie vielleicht einige Wunder dort mitbekommen hatten in Jerusalem, dass Jesus jetzt in Galiläa hier auch Wunder tut, dass sie auch etwas zu sehen bekommen. Und ich glaube, aus diesem Hintergrund müssen wir auch diese zunächst hart klingende Aussage von Jesus verstehen, die er dem königlichen Beamten hier in Vers 48 gibt, als dieser mit seinem Anliegen zu Jesus kommt. Denn was ist seine erste Reaktion? Er sagt: wenn ihr nicht Zeichen und Wunder erlebt oder seht, so glaubt ihr nicht. Wir müssen immer wieder bedenken, Jesus sieht in unser Herz hinein. Er kennt, was wirklich die Motivation der Leute war, zu Jesus zu kommen, hier mit dabei zu sein und zuzuhören. Und deshalb wusste Jesus auch, dass es unter den ganzen Zuschauern oder unter der ganzen Menge, die da immer wieder mit dabei war, sehr viele gab, die eigentlich nur sensationslustig und wundersüchtig waren. In Johannes 6, also zwei Kapitel weiter, Vers 26, lesen wir, was Jesus über solche Leute sagt. Da heißt es: Jesus antwortete und sprach: wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt. Ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Sie wollten immer wieder mehr Wunder sehen. Es war hier nach der Speisung der 5000 und Jesus stellt fest, die Wunder, die bewirkten leider nicht das, wozu sie eigentlich da sein sollten. Sie führten nicht zu einem Erstaunen zu diesem großen Herrn hin, sondern sie befriedigten einerseits nur ihren Magen, ihre Sensationslust, und die Leute wollten immer mehr davon. Sie wollten mehr von den Wundern, aber nicht unbedingt mehr von ihm. Und deshalb wollte Jesus an dieser Stelle hier auch rausfinden, was ist das für ein Mann, der hier mit seiner Bitte gerade vorspricht, dieser königliche Beamte. Wie war er drauf? War er genauso wundersüchtig wie die anderen Galiläer? Wir werden gleich sehen, dieser Mann war völlig anders. Er bittet zwar auch um ein Wunder, aber bei ihm finden wir dennoch einen Glauben, den Jesus sonst sehr selten in Israel fand. Zunächst schauen wir uns vielleicht nochmal diesen Mann genauer an. Wer war eigentlich dieser königliche Beamte und was genau trieb ihn zu Jesus? Wenn wir in den Text schauen, finden wir leider nicht allzu viele Details über diesen Mann. Wir wissen jetzt nicht genau, war er ein Beamter am Hofe des Herodes oder war er eher ein Offizier, der Soldaten unter sich hatte, als eine Art Hauptmann unterwegs war. Wir wissen eigentlich nicht mal, ob er Jude oder Heide war. Es bleibt uns vieles unbekannt, aber was wir wissen, und das war auch der Grund, warum er gekommen war, er befand sich in einer sehr kritischen Situation. Es ging um Leben und Tod. Sein Sohn lag im Sterben und er war völlig verzweifelt. Er war völlig am Ende. Und Jesus war für ihn womöglich die letzte Hoffnung auf Rettung, die letzte Möglichkeit, an die er sich klammerte. Und deshalb nimmt er diese ungefähr 30 Kilometer, die es waren, von Kapernaum unten am See Genezareth hoch ins gebirgige Kana. Er nimmt sie auf sich, weil er hoffte, von Jesus noch irgendwie Hilfe zu bekommen. Und wir uns da mal versuchen, in die Situation rein zu versetzen. Wenn wir uns vorstellen, es wäre eines unserer Kinder, das hier betroffen ist. Unser Kind liegt im Sterben. Kein Arzt könnte helfen. Keine Medizin schlägt mehr an. Das Kind wäre hoffnungslos der Krankheit ausgeliefert und wir schauen nur noch zu, wie es jeden Tag schlechter wird, wie es abwärts geht, wie die Kraft schwindet und eigentlich jeder Tag nur noch darauf gewartet wird, bis wir Abschied nehmen müssen. Ich wünsche es keinem von uns, aber ich kenne auch solche Menschen, die das miterleben mussten. Vielleicht hilft uns diese Vorstellung, ein klein wenig zu verstehen, was hat diesen Mann bewegt, gedrängt, wie verzweifelt seine Lage wirklich war. Und wie er mit dieser ganzen schweren Situation jetzt umging, das darf für uns ein Beispiel sein, ein Beispiel des Glaubens. Denn es ist schön zu sehen, wie er sein ganzes Vertrauen auf den Herrn Jesus und auf seine Macht legt. Und darum soll es heute Morgen gehen. Wahrer Glaube klammert sich an Jesus. Und der Text zeigt uns dafür vier Schritte, wie dieser Glaube ganz konkret sich im Leben des königlichen Beamten offenbart. Alles beginnt zunächst mit dem Hören. Das ist der erste Schritt. Als er davon hörte, lesen wir es in Vers 47. Irgendwie hat er es mitbekommen. Wir wissen nicht wie, wir wissen nicht durch wen. Auf jeden Fall hat er herausgefunden, Jesus war wieder in der Nähe. Er war wieder nach Galiläa gekommen und die Frage ist, wer hat ihm davon erzählt? Wie hat er davon erfahren, dass Jesus wieder zurück im Ländle war? Wer auch immer es war, derjenige hatte einen wichtigen Dienst getan. Denn ohne davon zu hören, hätte er nicht zu Jesus kommen können. Und ich glaube, genauso ist es auch immer wieder bei uns, in unserem Leben. Wenn die Menschen in unserem Umfeld nicht davon hören, dass es in Jesus eine Hoffnung gibt, die viel größer als jede Hoffnung auf dieser Welt ist, wenn sie nicht davon hören, dass es eine Möglichkeit der Umkehr gibt, dass es Rettung gibt, auch für ihre Probleme, dann können sie gar nicht zu diesem Jesus kommen. Es muss ihnen irgendjemand diese Nachricht, diese frohe Botschaft bringen. Und davon spricht auch Paulus mal in Römer 10, Vers 13 bis 14. Römer 10, Vers 13 bis 14, da sagt es so schön: Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und dann stellt er diese Fragen, die wir kennen. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Eine gute Frage. Wie sollen sie hören ohne einen Verkündiger? ohne einen Verkündiger. Und damit nimmt Paulus jeden von uns eigentlich mit in die Verantwortung und macht klar, wir müssen hinausgehen. Wir sind gefordert, aus der Komfortzone rauszutreten und Menschen das Evangelium weiterzugeben, in unserem Umfeld, von der Hoffnung Zeugnis zu geben, die in uns steckt, die Jesus uns gebracht hat. Und ich glaube, gerade bei diesem Thema Evangelisation ist ja oft ein bisschen auch stiefmütterlich behandelt in unserem Leben, in unseren Gemeinden, kennen das auch aus eigener Erfahrung. Es ist immer wieder gut, wenn wir mal wieder neue Impulse, neue Ideen bekommen. Und ich fand es auch so schön, während meiner theologischen Ausbildung, wo ich in Stuttgart war, hatte ich mal auch so ein Seminar besucht, das hieß Evangelisation explosiv. Und da wurde man immer herausgefordert. Da war am Abend erst eine theoretische Lektion und direkt im Anschluss ging man auf die Straße hinaus in die Fußgängerzone, und Stuttgart hat eine große Fußgängerzone. Da hat man auf jeden Fall Leute getroffen, kam ins Gespräch, und ich fand es toll, wie eben auch dieses Konzept, über bestimmte Fragen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, auch wirklich hilfreich war, um über Glaubensfragen zu reden. Man konnte sehr oft das ganze Evangelium erklären. Teilweise kamen Rückfragen und man hatte da die Möglichkeit, Menschen damit bekannt zu machen, die es vielleicht sonst nie gehört hätten. Und ich glaube, es ist deshalb auch gut, wenn wir uns da immer wieder gegenseitig ermutigen, wenn wir uns gegenseitig helfen, immer wieder hier im Thema Evangelisation neuen Schwung zu bekommen, um nachzudenken, wie bringen wir das Evangelium in unsere Nachbarschaft, zu unseren Freunden, zu unseren Arbeitskollegen, in unser Stadtviertel hinein. Denn es ist klar, immer da, wo wir darum bemüht sind, das Evangelium weiterzugeben, da schläft der Teufel nicht. Er möchte uns hier auch besonders lahmlegen und ist damit auch leider oft erfolgreich. Aber lasst uns da nicht unterkriegen, immer wieder dran zu bleiben, gemeinsam zu beten, gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie wir diese frohe Botschaft hinausbekommen, damit es die Menschen hören, so wie der königliche Beamte es eben auch gehört hatte, dass Jesus wieder da war. Das war also dieser erste Schritt, er hörte von Jesus. Wie geht es weiter? Immer noch in Vers 47, er ging zu Jesus hin. Er ist nicht einfach stehen geblieben, zu Hause geblieben, hat gedacht, schön, dass Jesus dort ist, ich bin hier. Nee, er hat sich auf den Weg gemacht und es war ihm kein Weg zu weit, zu diesem Jesus zu kommen. Die 4 bis 5 oder 6 Stunden Wegstrecke, die er auf sich nehmen musste, da ist noch kein ICE gefahren oder noch kein Auto hat er wahrscheinlich gehabt. Ich weiß nicht, ob er ein Pferd oder ein Esel hatte als Unterstützung. Nein, er ist losmarschiert, hat diese Strecke auf sich genommen, um zu Jesus zu kommen. Wir sehen hier, auf das Hören folgt bei dem Mann nun das Kommen zu Jesus. Schließlich ging es um das Überleben seines Sohnes. Er hatte keinen Grund, Zeit zu verlieren. Es gab auch keinen Grund, irgendwelche Umwege zu machen, noch einen Freund unterwegs zu besuchen oder andere Quellen aufzusuchen. Nein, er wollte zu diesem Jesus hin, und zwar auf dem schnellsten Wege. Und die Frage an uns an dieser Stelle kann lauten, was machen wir in unseren Notsituationen? Wo gehen wir damit hin? Kommen wir auch unmittelbar zu Jesus hin? Oder nehmen wir manchmal lieber ein bisschen Umwege in Kauf, verlieren vielleicht wertvolle Zeit beim Hilfesuchen an anderen Stellen? Oftmals versuchen wir vielleicht auch aus eigener Kraft erstmal die Probleme zu bewältigen. Wir können doch auch was. Wir haben doch auch was gelernt. Wir haben schon viel Erfahrung. Wir haben schon viel Erkenntnis. Und wir verpassen es manchmal, direkt damit zu Jesus zu gehen, mit dem, was uns bewegt. Manchmal in ganz kleinen Situationen des Alltags. Es war gerade vor kurzem auch immer wieder so eine Situation, wir hatten zu Hause irgendwas gesucht und einfach nicht gefunden. Manchmal sind es irgendwelche Kleinigkeiten, die gerade noch da waren und plötzlich sind sie verschwunden und wir suchen und suchen und bemühen uns und plötzlich sagt die Große, Papa, wir könnten doch mal beten. Ich denke so, oh Mann, natürlich. Wir mühen uns hier ab und wir haben gebetet und die Erhörung hat wirklich nicht lange auf sich warten lassen. So oft, auch in kleinen Situationen, vergessen wir, dass wir einen Herrn haben, der alles überblickt, der da ist, der uns helfen möchte und der nur auf unser Gebet wartet. Wie viel sorgenfreier könnte manchmal unser Leben sein, wenn uns das viel öfters bewusst machen würden, Jesus ist da und er wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen. Der königliche Beamte hat es uns auch hier richtig vorgemacht. Er ging hin zu Jesus und damit kommen wir zum dritten Schritt. Er brachte seine Bitte vor ihn. Immer noch Vers 47. Dieser Mann hat sein Anliegen nicht für sich behalten, sondern dem Herrn Jesus erzählt, was ihn bedrückt, wo der Schuh drückt und warum er seine Hilfe möchte. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache für uns. Wir müssen unser Anliegen vor Gott ausbreiten. Wir müssen es artikulieren, was uns bewegt, was uns auf dem Herzen liegt. Allein die Gegenwart von Jesus reicht hier noch nicht aus. Natürlich handelt Gott auch oftmals, und das ist in seiner Gnade wunderbar, so, dass wir noch gar nicht mit ihm gesprochen haben, dass uns vielleicht noch gar nicht bewusst ist, was wirklich die Not ist, was wirklich das Problem ist. Aber ich glaube, Gott möchte es trotzdem. Er macht es an vielen Stellen immer wieder deutlich, dass er darauf wartet, dass wir zu ihm kommen. Zum Beispiel Johannes 14, Vers 13, wo es so schön heißt, diese Einladung. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Gott möchte von uns gebeten werden und hat immer wieder große Verheißungen darauf gelegt. Wir kennen auch die Stelle aus Matthäus 7, Vers 7 und 8, diese drei Schritte, zu denen er uns einlädt. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Bitten, suchen, anklopfen. Und Gott möchte uns helfen. Er möchte uns erhören, finden lassen, die Türe auftun für das, was uns gerade fehlt. Auch der Vers von Paulus in Philipper 4, Vers 6 ermutigt mich auch immer wieder, mit den Sorgen des Lebens zu ihm zu kommen, wo es so schön heißt, sorgt euch um, naja, so ein paar Sachen vielleicht schon, sorgt euch um nichts, gar nichts. Warum? Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist das Befreiende, wenn wir unsere Anliegen nicht für uns behalten, sondern zu Gott bringen. Das macht uns um einiges Sorgen oftmals leichter. Gottes Hilfe ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Und wie schön wäre es, wenn wir diese Verheißungen, diese Versprechen Gottes, dass er uns hört, dass er auf uns wartet, nicht nur in Notsituationen annehmen würden, wenn es uns äußerlich gut geht, dass wir es nicht nur annehmen, wenn es uns schlecht geht, sondern natürlich auch in den Situationen, wo es uns äußerlich gut geht. Denn wir brauchen Gott nicht nur im Sonnenschein, sondern wir brauchen Gott genauso im Sonnenschein wie im Todestal. Zu beiden Zeiten sind wir auf ihn angewiesen. Und wir merken es Oftmals nicht. Gott möchte nicht nur unsere Notrufsäule sein, wenn mal wieder eine Lebenspanne auftaucht. Nee, er möchte auch nicht nur der Rettungsring sein, wenn wir mal wieder in unseren Problemen versinken. Seine Worte, seine Hilfe ist für jeden Moment des Lebens gedacht. Für jeden noch so kleinen Schritt. Für jede noch so kleine Entscheidung. Wir brauchen seine Weisheit in allen Begegnungen, auch mit allen Menschen. Und ich habe mich gefragt, was würde sich nicht alles ändern in unserem Leben, wenn wir die Zusagen und Verheißungen Gottes noch viel mehr in unserem Alltag mitnehmen würden, noch viel mehr Gebrauch davon machen würden. Auch hier möchte ich wieder ermutigen, dieses Einander, dieses Miteinander ganz wichtig zu nehmen. Jeder von uns braucht doch diese Ermutigung durch Geschwister, den Ansporn von anderen, um nicht müde zu werden. Und wie gut ist es deshalb, wenn wir uns die Worte Gottes immer wieder zusprechen, immer wieder dazu auffordern und ermutigen. Es kann durch eine Grußkarte sein, indem wir jemand anderen einen Vers mitgeben, der uns selber wichtig geworden ist. Ein kurzer Besuch, ein kurzer Anruf, er bewirkt beim anderen oft viel mehr, als wir uns gedacht hätten. Häufig ist auch schon eine kleine SMS oder eine kleine E-Mail mit aufmunternden Gedanken sehr wertvoll, wo jemand vielleicht mitten im Alltagsstress drinsteht und es wie so ein kleines Licht aufblinkt, mitten in seinem Treiben. Und ich habe es immer wieder als sehr befreiend auch erlebt, wenn ich meine Anliegen, meine Sorgen nicht nur für mich behalten habe, sondern wenn ich sie mit anderen geteilt habe, wenn wir gemeinsam vor Gottes Thron gekommen sind und wenn ich wusste, der oder die oder andere beten für mich, andere stehen hinter mir und denken an uns. Jesus erwartet darauf. Und im Prinzip ist es oft völlig unnötig, wie wir uns durch das Leben plagen, wie wir uns abmühen und versuchen, so viele Dinge selber in die Hand zu nehmen. Der königliche Beamte hatte an dieser Stelle verstanden, Jesus möchte nicht weniger als mein ganzes Vertrauen in seine Allmacht. Und deshalb kommt hier auf das Hören, Kommen und Bitten des Mannes dieser ganz entscheidende vierte Schritt, von dem wir hier lesen, sein Glaube. Und dieser Glaube offenbart sich in einem ganz praktischen Gehorsam dem Herrn Jesus gegenüber. Wir lesen hier nochmal die Verse 48 bis 50. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Und Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Der königliche Beamte, er ging hier davon aus, dass Jesus heilen konnte. Sonst hätte er sich den ganzen Ausflug nach Kana grundsätzlich sparen können. Aber dass dieser Glaube wirklich ernst war, das stellt er hier ganz besonders unter Beweis. Das sehen wir hier in diesem Vers 50 ganz besonders. Denn als Jesus ihn nach Hause schickt mit der Info, dein Sohn ist gesund geworden, was macht er da? Er akzeptiert es ohne Widerrede. Also was war in ihm vorgegangen? Niemand würde doch 30 Kilometer zurücklaufen, wenn er nicht davon überzeugt wäre, dort ist was passiert. Er hätte weiter bei Jesus gebettelt und hätte gesagt, Jesus, du musst mitkommen. Ohne dich kann doch gar nichts passieren. Das ist unglaublich, was wir hier lesen. Dieser Mann war überzeugt, in diesem Moment, wo Jesus sagte, dein Sohn ist gesund, dass es passiert ist. Und er ist losgelaufen, ohne nochmal mit Jesus darüber zu reden, ohne nochmal nachzuhaken. Er hat es geglaubt. Jesus hat es gesagt. Und er ging zurück nach Hause. Schließlich hatte er keine SMS von zu Hause bekommen. Dein Sohn ist geheilt. Alles ist erfüllt. Die Mission ist in Erfüllung gegangen. Komm nach Hause. Er wusste nichts Auch die Boten konnten in der Zeit noch nicht wieder zurück sein. Sie kamen ihm dann schon irgendwann entgegen, aber in dem Moment, wo er loslief, musste er einfach glauben. Ja, Jesus hat ein Wunder getan, eine Fernheilung gemacht. Und hier sehen wir etwas von diesem echten Glauben, der sehr beeindruckend ist. Und im folgenden Zitat wird es nochmal schön zusammengefasst. Glauben heißt nicht für wahr halten. Das wäre zu wenig. Glauben heißt in Anspruch nehmen. Glaube ist die Gewissheit, dass Gott etwas tut, weil er es versprochen hat. Ich wiederhole nochmal, Glauben heißt nicht für wahr halten, Glauben heißt in Anspruch nehmen. Glaube ist die Gewissheit, dass Gott etwas tut, weil er es versprochen hat. Und ich glaube, dieser Punkt ist auch so wichtig für uns. Ohne echtes Vertrauen in die Worte Gottes haben alle Begegnungen mit Gott, sei es hier am Sonntagmorgen in der Gemeinde oder zu Hause im stillen, persönlichen Zeit, es hat alles keine Relevanz für unser Leben, wenn wir die Worte Gottes nicht ernst nehmen, wenn wir ihnen keinen Glauben schenken. Jedes Wissen über göttliche Dinge erfordert nämlich von uns Schritte des Glaubens. Sonst wird es ohne Auswirkung auf unser Leben bleiben. Das haben wir gelesen, wie Jesus die Wundersüchtigen hier bezeichnet. Erst wenn wir anfangen, Gott und sein Wort ernst zu nehmen, erst dann wird Glaube erfahrbar. Und erst dann werden wir erfahren, wie kraftvoll Gott in unser Leben hineinwirken kann. Erst dann kann er anfangen, Wunder zu vollbringen. Wunder, die viel größer sind, als wir uns vorstellen können. Wunder, die manchmal sogar alle Naturgesetze außer Kraft setzen. Hebräer 11, Vers 1 bringt diesen Glauben nochmal gut auf den Punkt. Dieser wahre Glaube, was der ausmacht. Hier heißt es im ersten Vers, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht. Eine feste Hoffnung, übersetzen andere. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Echter Glaube zeigt sich eben genau darin, am Nichtzweifeln von Dingen, die man nicht sieht. Und es ist gut, wenn wir uns deshalb immer wieder auch selber prüfen und die Frage stellen, wo geben wir Gott überhaupt den Freiraum in unserem Leben, dass er das Ergebnis unserer Bitte wirklich steuern darf? Und wo erwarten wir einfach nur, dass Jesus unsere Gebete eins zu eins erhört, so wie wir sie ihm vortragen? Der königliche Beamte, der hatte auch seine Vorstellung. Der hatte auch seine Idee, was Jesus machen sollte. Denn wir lesen in Vers 49, wo er sagt, Herr, komm herab, komm mit mir nach Kapernaum, dort wartet mein Sohn. Wir müssen zusammen dorthin gehen und dann kann die Heilung stattfinden. Und doch hatte er sich nicht auf seine Vorstellung festgebissen. Er hatte eine klare Idee, wie Jesus handeln musste, aber er war bereit, sein Denken an dieser Stelle korrigieren zu lassen. Denn als Jesus seine Pläne durchkreuzt hatte und ihm deutlich machte, dass er nicht mitkommen würde, es reicht, wenn er nach Hause geht und glaubt, dass sein Kind gesund ist, da war es trotzdem okay. Wir lesen nichts vom Protest, nichts vom Widerspruch. Er hatte einfach nur vertraut. Ja, wenn du das sagst, Jesus, dann wird es richtig sein. Und an dieser Stelle habe ich mich auch selber gefragt, wie viele meiner Gebete, wie viele unserer Gebete scheitern wohl daran, dass wir Gott schon von vornherein vorschreiben wollen, wie er zu handeln hat, was er machen soll. Und wenn er es nicht tut, sind wir unzufrieden, sind nicht dankbar, nehmen es nicht aus seiner Hand. Wie oft haben wir so eine klare Vorstellung, wie Gott handeln muss, wann er handeln muss, was er genau zu tun hat. Und nur dann gefällt es uns. Und bei solchem Denken wird, glaube ich, schnell vergessen, Gott ist eigentlich der, der über allem steht. Er ist souverän. Er kann schalten und walten, wie er es möchte. Er ist nicht auf uns angewiesen. Er ist Gott und eben nicht wir. Und diese Tatsache, die müssen wir uns immer wieder neu in Erinnerung rufen. Wir sind nur seine Knechte und er ist unser Herr. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch mal kurz zurückkommen auf die provokante Aussage von Jesus in Vers 48 gegenüber dem königlichen Beamten. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Jesus stellt ihm nämlich hier noch mal diese Testfrage, ob er nicht auch zu den Wundersüchtigen gehört. Und wir haben gesehen, dem war nicht so. Dieser Mann hatte echten Glauben. Und ich möchte hier zum Schluss noch mal diese Frage stellen: Worin zeigt sich nun genau der Unterschied zwischen dem Glauben der Wundersüchtigen und dem Glauben dieses königlichen Beamten? Und ich glaube, der Unterschied ist, der Beamte glaubte den Worten, bevor er das Zeichen sah. Die Leute aus Galiläa, sie glaubten erst, nachdem sie diese Zeichen gesehen hatten. Der Beamte, er glaubte, obwohl er noch keine Auswirkung vor Augen gesehen hatte. Er sah das Ergebnis noch nicht vor sich und ist dennoch losgegangen. Der Glaube der Galiläer, er musste immer wieder neue Zeichen und Wunder bekommen, immer wieder neu gefüttert werden mit irgendwelchen Sensationen, um wirklich warm zu bleiben. Jesus macht also deutlich, Menschen, die nur einen Wunderglauben haben, deren Glauben wird unmittelbar aufhören, wenn die Wunder aufhören, wenn es nichts mehr zu sehen gibt, wenn es nichts Spannendes, Attraktives mehr gibt. Und ich bin auch davon überzeugt, Wunder können eine Starthilfe für unser Leben sein. Sie können als Ermutigung dienen auf unserem Weg mit Jesus, aber sie bilden kein Fundament für echten, wahren Glauben. Und deshalb macht es mich auch traurig, wenn in bestimmten Kreisen ständig auf Wunder oder Zeichen Wert gelegt wird und man vielleicht sogar behauptet, ohne Wunder und Zeichen in deinem Leben wären wir nicht wirklich geisterfüllt. Bei Jesus waren Zeichen und Wunder immer ein Nebenschauplatz. Sie waren dazu da, um seine Macht zu bestätigen, um Glauben zu bewirken, aber sie waren nie das Zentrum seines Wirkens. Und wenn Zeichen und Wunder bei uns oder in unserem Leben oder in unseren Gemeinden im Mittelpunkt stehen, dann liegt hier eine Schwerpunktverschiebung vor. Denn Jesus legt immer Wert auf den ganz persönlichen Glauben zwischen dir und ihm. Damit will ich nicht die anderen Christen schlecht machen, die das falsch machen, aber vielmehr uns sensibilisieren, zu prüfen, was steht bei uns im Mittelpunkt. Worauf gründet sich mein Glaube? Und wo bin ich vielleicht sogar zu einem Wundergläubigen geworden? Vielleicht sogar ohne es zu merken. Denn wenn wir mal ehrlich sind und uns fragen, wie oft glauben wir doch auch nur das, was wir sehen? Wie oft trauen wir doch auch Gott nur das zu, was wir selber eigentlich mit unseren Händen machen können? Und noch ein bisschen mehr. Er ist ja schließlich Gott. Wo gehen wir tatsächlich Schritte, habe ich mich gefragt, Schritte im Glauben, ohne das Ergebnis bereits zu sehen, ohne alle Fäden selber in der Hand zu haben? Trauen wir Gott das überhaupt noch zu? Was würde passieren, wenn wir Gottes Handeln eben nicht nur auf unsere Möglichkeiten im Leben beschränken würden? In der Geschichte des Volkes Israel hat Gott sich schon so oft als allmächtig erwiesen. Kann er das heute nicht mehr? Wenn wir uns erinnern, Wenn Gott die Macht hatte, 2 Millionen Leute trockenen Fußes durch das Schilfmeer, durch den Jordan zu bringen, wird ihm dann irgendein Problem zu groß sein, das in unserem Leben auftaucht? Wenn Gott in der Lage war, bei Josua die Sonne 24 Stunden lang stillstehen zu lassen, damit Israel den Sieg nach Hause bringen kann, kann er dann nicht auch in unserem Leben noch Übernatürliches bewirken, die Naturgesetze außer Kraft setzen? Wenn Gott durch den Krach von 300 Männern bei Gideon über 120.000 Feinde in die Flucht schlägt und bewirkt, dass sie sich gegenseitig umbringen, hat er dann nicht auch die Kraft, die Schwierigkeiten in unserem Leben anzupacken und damit klarzukommen? Ist Gott heute kleiner geworden, schwächer geworden, als damals im Alten Testament bei Mose, Josua und Gideon? Wie denken wir über Gott und seine Macht? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Welches Gottesbild prägt denn unser Handeln und Denken als Gläubige? Jemand sagte mal so schön, Kleinglaube ist kein kleiner, geringer oder schwacher Glaube, sondern ein Glaube, der Gott klein macht. Kleinglaube ist kein kleiner, geringer oder schwacher Glaube, sondern ein Glaube, der Gott klein macht. Ich glaube, wir müssen hier wieder lernen, zu diesem kindlichen Glauben zurückzukommen, den uns der königliche Beamte hier vortrefflich zeigt. Er hatte einen großen Gott vor Augen. Und womöglich hilft uns auch das Bild dieser nordischen Tellmuschel, von der ich anfangs gesprochen hatte, die dauerhaft an der harten Felswand klebt, und wenn Gefahr und Nöte kommen, was macht sie dann? Sie klammert sich nur noch fester an Jesus. Und das wünsche ich uns auch, dass wenn die Sorgen, die Nöte, die Probleme des Lebens wieder auf uns zukommen, morgen, übermorgen, der nächsten Woche, in den nächsten Monaten, dass wir uns dann auch noch fester an Jesus klammern. Amen. Wir wollen uns noch neigen zum Gebet. Herr Jesus, du lädst uns ein, dass wir uns fest an dich klammern und nicht nur in Notsituationen zu dir kommen und an dein Ohr liegen, sondern dass wir lernen, jeden Tag, auch mit in den guten Zeiten des Lebens, dich als den zu kennen, der in unser Leben eingreift. Ja, wirklich zu erfahren, du bist der, der Dinge bewirken kann, die wir selber nicht tun können. Hilf, dass wir wieder viel mehr von dir erwarten, dass wir ein großes Gottesbild haben, dass wir einen Gott vor uns haben, der ja viel Größeres und Herrlicheres tun kann als wir. Bitte vergib unseren Unglauben. Vergib, Herr Jesus, wo wir dich viel zu oft auf menschliche Größe reduziert haben. Lass uns lernen, dir auch dann zu vertrauen, wenn wir das Ergebnis noch nicht sehen. Wenn wir noch nicht wissen, was kommt. Du bist dennoch der, der über allem steht, der alles in der Hand hält und an den wir uns immer wieder dran klammern dürfen. Und hilf, dass wir das tun, dass wir uns immer fester an dich klammern, weil du der bist, der uns niemals loslässt und ja, der versprochen hat, immer bei uns zu sein. Vielen Dank dafür. Amen.